Mythos Geldanlage.
Oder ist Finanzanlage doch kein Hexenwerk?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mythos Geldanlage. Mein Gast heute zum wiederholten Mal, Sven Pfeil von Aramea. Herzlich willkommen, Herr Pfeil.
Hallo, Herr Heff. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ich freue mich.
Herr Pfeil, wir hatten ja vor noch gar nicht allzu langer Zeit einen Podcast zum Thema Anleihen gemacht und es war einer der Podcasts, der die meisten Fragen aufgeworfen hat. Aber bevor wir zu dem Thema kommen, vielleicht mal die aktuelle Situation, die wir gerade so an den Märkten erleben. Es ist ja, ich hatte das in einer vergangenen Folge mit einem Ihrer Kollegen besprochen, es ist ja, für mich wirkt das zumindest so als so eine bleierne Zeit. Die Märkte suchen ihre Orientierung und jetzt haben wir ja, ich sag mal, eine leichte Korrektur. Im DAX kann man das sehen, aber ist ja gegenüber den Höchstständen schon irgendwo um 10% zurückgekommen, vielleicht sogar um, ja, 10% könnten es ungefähr sein. Was sagen Sie dazu?
Ja, es ist natürlich in der Tat eine schwierige Gemengelage, insbesondere natürlich geopolitisch aktuell. Und geopolitische Risiken wirken natürlich immer belastend auf Risikoassets, also auf Aktienkurse, aber vielleicht auch auf Spread-Produkte, also Produkte, wo Risiken, Risikoaufschläge enthalten sind. Da werden wir es sicherlich im Laufe des Podcasts ja auch drauf zu sprechen kommen. Und ja, vor dem Hintergrund muss man sich natürlich genau überlegen, möchte ich jetzt ja dieses Aktien-Exposure haben vor dem Hintergrund der Unsicherheiten oder aber, und auf der Bond-Seite tun sich jetzt natürlich wieder Alternativen auf. Das heißt, wir haben wieder einen risikofreien Zins. Man bekommt selbst für Geldmarktprodukte wieder ansehnliche Renditen oder auch im Tagesgeld, was der ein oder andere, die ein oder andere Bank anbietet. Und das Interessante ist ja, dass vor 2 Jahren haben die meisten ja gesagt, ja, Anleihen, Bonds braucht kein Mensch mehr, Aktien und Dividenden ist der bessere Zins. Und ich glaube schon, dass man hier jetzt wieder viel, viel flexibler agieren kann, dass man auch viel sinnvoller wieder im Bondmarkt, im Anleihenmarkt investieren kann. Das heißt ja so schön neudeutsch, Bonds are back, also die Renten sind wieder zurück, weil es eben diesen attraktiven Zins wieder gibt. Und ich möchte jetzt gar nicht für oder gegen eine Asset-Klasse so stark mich positionieren, aber es ist ganz offenkundig so, dass die Anleihen wieder eine schöne Alternative darstellen und dass es da auch sinnvoll, glaube ich, ist, sich in beiden Asset-Klassen zu bewegen.
Das ist ja, Herr Pfeil, das ist ja eigentlich das Gute an der Situation, dass es eben auch Möglichkeiten gibt und man eben nicht nur auf das eine Pferd, also es gibt schon noch mehrere Anlageklassen, ne? Das ist ja nicht der Punkt, aber die Rente ist ja immer eine gute Alternative, gerade auch so im Mischfondsbereich oder wenn man ein ausgewogenes Portfolio erstellt hat, war das ja immer, dass man so die Risiken auch ein bisschen dadurch glätten konnte, indem man in diesen Anlageklassen so, ich sag mal, sich breit aufgestellt hat, ne? Und mit Nullzins war es halt schwierig.
Genau, absolut. Und das stellt sich jetzt wieder anders dar. Und in der Regel hat man ja auch bei den Rentenmärkten oder an den Rentenmärkten weniger Rückschlagsrisiken als am Aktienmarkt. Dann dafür ist die Performance-Erwartung, die Renditeerwartung bei Aktien natürlich höher. Und so kann jeder sich das jetzt wieder frei wählen, wie viel Risiken möchte ich gehen, möchte ich vielleicht nachts ein bisschen ruhiger schlafen können oder nicht. Und das ist schon das Schöne, dass man jetzt wieder eine Vielzahl von Möglichkeiten hat, weil das Problem ja auch dieser Nullzinspolitik oder negativ Zinspolitik war es ja zum Teil, Das Problem war, dass Anleger manchmal in Risiken gedrängt worden sind, wo sie eigentlich sich gar nicht wohlfühlen und vielleicht auch gar nicht hingehören. Und das ist jetzt, glaube ich, viel, viel einfacher, dass ein Anleger sagen kann, oh, was bin ich denn bereit für Risiken zu gehen? Und man kann sich auch ganz entspannt ja im Moment am Geldmarkt positionieren. Und ich finde, das ist natürlich schon eine schöne Entwicklung oder eine schöne Konstellation, die wir jetzt wieder haben. Und was Sie gesagt haben, ja, bei einem Mischfonds, es macht jetzt schon auch wieder Spaß, Renten beizumischen, und man muss eben nicht nur auf die Aktie setzen.
Risiko, Herr Pfeil, eines unserer Lieblingsthemen in unserem Podcast. Und da kam auch die erste Frage dann nach unserer letzten Folge, die wir gemeinsam gemacht haben. Welche Anleihe soll ich denn kaufen? Und wir haben uns ja in dieser letzten Folge ausschließlich über die Anleihe an sich unterhalten. Und meiner Meinung nach, wenn man jetzt nicht in diesem Segment irgendwo über eine besonders ausgeprägte Marktkenntnis verfügt, ist die Einzelanleihe für den Normalanleger meiner Meinung nach nicht zu empfehlen. Man sollte auch hier Risiko, das Stichwort, eine Risikostreuung betreiben, und das aus meiner Sicht am allerbesten in einem Fonds. Und das ist das Thema, was wir beide heute auch mal besprechen wollen. Fonds, Anleihefonds, Rentenfonds, wie auch immer man sie bezeichnen will. Es gibt ja eine Riesenpalette in diesem Gebiet.
Das stimmt. Wenn man mal sich anschaut, was es auch ja für unterschiedliche Merkmale gibt. Und Sie haben es ja so schön schon formuliert. Möchte ich einfach nur in einen Einzelwert investieren? Ja, das kann ich natürlich machen, wenn ich mich in dem Namen gut auskenne oder wenn die Risiken wirklich ganz, ganz niedrig sind. Ich würde da vielleicht mal eine deutsche Staatsanleihe nehmen. Da kann man sicherlich sagen, gut, wenn ich da eine Idee habe für die Laufzeit und da sind die Ausfallrisiken wirklich ja sehr, sehr überschaubar oder niedrig, dann kann man das machen. Ansonsten ist es tatsächlich ratsam, über eine Fondslösung zu gehen. Und man darf nicht vergessen, manche Anleihen haben auch eine hohe Mindeststückelung. Das heißt, sie müssen manchmal 100.000 schon hinlegen, um einen Bond kaufen zu können. Und wie möchte man dann noch gescheit diversifizieren? Also über Fonds, glaube ich, dass es ein sehr, sehr sinnvoller Weg sein kann. Und ja, da gibt es tatsächlich eine Mannigfaltigkeit an unterschiedlichen Produkten. Ich hatte es schon angesprochen, Geldmarktfonds. Geldmarktfonds investieren in kurzlaufende Anleihen, also kurze Restlaufzeiten und damit natürlich ein geringes Zinsänderungsrisiko, oftmals auch in gute Kreditqualitäten, wo man ja auch immer sagen muss, welchen Anlagehorizont bringe ich da denn als Investor mit? Und wenn ich einen kurzen Anlagehorizont mitbringe, kann ein Geldmarktfonds etwas Interessantes sein.
Ja, Pfeil, vielleicht mal ganz kurz, weil wir gerade das Thema Geldmarktfonds, weil Sie das gerade angesprochen haben, da kommt mir sofort eine Frage. Wir haben es, glaube ich, in der letzten Folge auch besprochen, diese inverse Zinskurve, die ja auch nicht so typisch ist. Also das heißt, am kurzen Ende für kurze Laufzeiten sind die Zinsen höher als am langen Ende für lange Laufzeiten. Ich glaube, es verschiebt sich da jetzt gerade vielleicht ein kleines bisschen wieder, dass wir wieder, ich sag mal, Normalverhältnisse haben. Aber dass es für diese kurzen Laufzeiten höhere Zinsen gab als für die langen Laufzeiten. Hat das einen Einfluss auf die Geldmarktfonds gehabt?
Ja, also das ist natürlich ein tolles Argument für Geldmarktfonds. Wenn ich mit kurzen Laufzeiten höhere Renditen generieren kann als mit länger laufenden Anleihen. Und Sie haben es ja schon angesprochen, das ist eine Anomalie. Man wird ja immer erwarten, dass wenn ich einem Emittenten das Geld für längere Zeit leihe, und so muss man das ja betrachten, wenn ich eine Anleihe kaufe, stelle ich dem Unternehmer das Geld zur Verfügung für die Laufzeit. Da würde ich ja immer erwarten, dass ich für längere Laufzeiten mehr Rendite bekomme. Und das ist tatsächlich im Moment nicht so. Sie haben recht, das verschiebt sich gerade ein Stück weit. Aber die kurzen Zinsen, also für kurze Laufzeiten, sind hoch. Und das ist natürlich attraktiv. Also ich habe viel weniger Risiken, vorausgesetzt, ich investiere dort in gute Bonitäten, aber von den Laufzeiten weniger Risiken und bekomme dort eine gescheite Rendite. Jetzt wird sich natürlich zwangsläufig die Frage anschließen, ja, warum soll ich denn überhaupt lange Laufzeiten kaufen, wenn ich bei kürzeren Laufzeiten höhere Zinsen bekomme? Das ist ganz einfach. Wenn ich dann mal glaube, dass die Zinsen nicht weiter steigen und die Notenbanken scheinen ja jetzt doch am Ende ihres Zinserhöhungszyklus angekommen zu sein. Vielleicht kommt noch ein Zinsschritt, vielleicht aber auch keiner mehr. Und dann muss man sich natürlich überlegen, wenn die Erwartungen in die andere Richtung gehen sollten, sprich die Erwartungshaltung ist eher, dass keine weiteren Zinserhöhungen kommen und dass vielleicht im nächsten Jahr sogar die Zinsen gesenkt werden können, dann kann es natürlich sinnvoller sein, längere Laufzeiten zu halten, weil ich mir diese vermeintlich attraktiven Renditen, die wir heute haben, dass ich mir die über einen längeren Zeitraum sichere. Und das wird natürlich dafür sprechen, dann eher längere Laufzeiten reinzukaufen. Denn beim Geldmarktfonds ist es so, das ist jetzt sehr, sehr schön, attraktive Renditen. Aber wenn die Notenbanken wieder umschwenken sollten, würden die Zinsen natürlich dort besonders schnell sinken. Und dann hätte ich diese Freude der höheren Zinsen halt nur für einen vermeintlich kurzen Zeitraum. Insofern muss man auch wirklich immer gucken, was ist meine Erwartungshaltung, was ist mein Investmenthorizont, und so gibt es gute Argumente, ja, in den Geldmarkt zu gehen, aber vielleicht sich durchaus auch längere Laufzeiten anzuschauen.
Deshalb ist es auch wichtig, weil sich ja auch die Situation an den Märkten ändern oder beziehungsweise durch die Zinsänderung oder eben wie jetzt, dass ich das vielleicht wieder in Richtung, dass die langfristigen Zinsen wieder höher werden, auch immer genau hinzugucken. Also wenn ich einen Geldmarktfonds vor 2 Jahren gezeichnet habe, habe ich mit einer Minusrendite im Endeffekt leben müssen, wenn auch nicht sehr groß, aber wir waren da durchaus schon im Bereich von unter Null. Ja. Jetzt sind wir in einem Bereich teilweise von 3-4%, aber auch das wird nicht ewig gehen. Und das Interessante, wenn man sich jetzt bei trotzdem schon stark gestiegenen Zinsen im langfristigen Bereich arrangiert, ist es ja nicht nur so, dass man den Zins, den man hat, sich sichert, sondern, das haben wir in der letzten Folge ja auch besprochen, wenn man sich hier längerfristig eindeckt, dann steigen ja auch die Kurse, wenn der Zins wieder fällt.
Korrekt, genau. Ja, und das ist genau das Argument, wo man sagt, ja, wenn wir jetzt wirklich langsam uns dem Zeitpunkt nähern, wo die Zinsen nicht weiter steigen, ist das halt schon ein Argument zu sagen, ja, guck dir doch mal auch ein bisschen längere Laufzeiten wieder an, weil der Effekt, den Sie eben gerade geschildert haben, dann eintritt. Wenn die Renditen dann wieder sinken sollten, würde ich natürlich schöne Kursgewinne erzielen, und da ist der Hebel schlichtweg natürlich auch höher bei längeren Laufzeiten.
Und wir haben ja von der Sache her auch in der letzten Folge gesprochen, es gibt ja 2 wesentliche Einflussfaktoren bei Renten. Ne? Einmal sind es die Zinsen, steigen, fallen, immer gegenläufig dann der Kurs, und das Risiko, dass mein Emittent ausfällt. Das sind ja eigentlich die 2 Dinge, von denen es abhängt, oder? Also wenn ich langfristig in einen guten Emittenten investiere, dann ist ja bei einem attraktiven Zins alles schick.
Genau, das sind tatsächlich die beiden hauptsächlichen Stellschrauben, die ich habe. Wie verändert sich das Zinsniveau? Das hat natürlich Auswirkungen auf den Kurs meiner Anleihe, und die Kreditrisiken. Ja, die sind elementar wichtig. Da haben wir letztes Mal uns ja auch drüber ausgetauscht. Das muss natürlich unser Bestreben sein, gute, solide Emittenten reinzukaufen, weil das ist ja letztendlich doch auch der Vorteil von einer Anleihe gegenüber einer Aktie. Bei einer Anleihe, und man muss sich immer auch hinterfragen, was möchte ich denn mit einer Anleihe erreichen? Ich möchte doch mir attraktive Zinsen, attraktive Coupons sichern, und ich möchte am Ende des Tages, also bei Fälligkeit, mein eingesetztes Kapital wieder zurückbekommen. Also ich bekomme ja in der Regel 100% wieder in Prozentnotiz, und das ist doch das, was uns Bondanleger auch umtreibt. Und das ist ja das Entscheidende. Wir möchten natürlich nicht irgendwo in Schwierigkeiten laufen oder dass der Emittent Schwierigkeiten bekommt. Daher ganz, ganz wichtig, in solide Emittenten zu investieren. Oder alternativ, wenn ich höhere Kreditrisiken eingehe, also wenn die Emittenten von etwas schlechterer Bonität sind, dann möchte ich dafür im Gegenzug wenigstens deutlich höhere Renditen bekommen, um für das Risiko entschädigt zu werden.
Wir haben ja eigentlich mit dem Geldmarkt, der relativ unspannend ist, sage ich mal, angefangen und wollen ja mal die gesamte Palette an Rentenfonds oder zumindest einen Teil der gesamten Palette hier ein bisschen darstellen. Am anderen Ende, also relativ unspektakulär, der Geldmarkt, der im kurzfristigen Bereich anlegt, und der absolute Gegenpol dazu für mich, vielleicht sehe ich es auch falsch, sind dann die sogenannten High Yields, oder sehen Sie das anders?
Nein, das ist vollkommen richtig, und man hat ja wirklich eine breite Palette, also Geldmarkt, ja, Sie können in Floater, also variabel verzinsliche Titel investieren, in Pfandbriefe, in Staatsanleihen, in Unternehmensanleihen, in Anleihen von Emerging Markets, in Wandelanleihen, in Nachranganleihen, also da gibt es wirklich eine unfassbar breite Palette, und ich stimme Ihnen zu, ich bin auch der Meinung, das andere Ende ist eher der High-Yield-Bereich, also High-Yield ist ja quasi das Gegenstück zum Investment-Grade, also bei Investment-Grade spricht man ja von guter Kreditqualität mit wenig Ausfallrisiken, und High Yield bedeutet ja einfach, dass man schlechtere Bonitäten als Emittenten hat, und ja, ganz klar, das ist der Gegenpol sozusagen zum Geldmarkt. Hier bin ich deutlich sportlicher unterwegs im High Yield Bereich. Und das heißt, ich möchte gar nichts Negatives gegen High Yield sagen. High Yield hat ja dieses Jahr auch sehr, sehr schön performt. Und das ist so ein Bereich, da möchten Sie einfach auch diese Risikoprämien bekommen. Denn Sie investieren in Geschäftsmodelle beziehungsweise in Unternehmen, die eben nicht ganz so stark aufgestellt sind, die oftmals höhere Verschuldungsgrade oder weniger Eigenkapital haben. Und ja, dafür möchte ich dann natürlich auch entschädigt werden. Und ich habe in diesen riskanteren Geschäftsmodellen natürlich auch höhere Ausfallrisiken.
Also die Hauptaufgabe des Fondsmanagers, der im High-Yield-Bereich unterwegs ist, ist quasi zu lesen, wie groß ist das Ausfallrisiko, das möglichst gering, im optimalen Fall bei Null zu halten, um dann eine wirklich überdurchschnittliche Rendite zu erzielen.
Genau, also ganz, ganz wichtig ist es hier natürlich, Zahlungsausfälle zu vermeiden, weil die würden natürlich immer wehtun. Und ja, das muss auch der Job eines aktiven Managers sein in einem herausfordernden Umfeld. Also weil per se die Kreditqualitäten, wie der Name High Yield ja auch schon sagt, oder Non-Investment Grade, in einem herausfordernden Bereich die richtigen Emittenten herauszupicken und genau um Zahlungsausfälle zu vermeiden. Und das muss der Job eines aktiven Managers auch sein. Und das heißt, rechtzeitig auch zu agieren, wenn etwas in die falsche Richtung geht, dass man sich von den Positionen trennt. Ich glaube, das ist ja auch ganz, ganz wichtig, wenn man aktiv versus passiv sich immer anschaut. Also rechtzeitig von Positionen sich zu trennen. Man sollte sich in keine Position verlieben, sage ich mal. Man muss schauen, dass man eine schöne Risikodiversifizierung hinbekommt, eine schöne Streuung. Das heißt, kein zu hohes Risiko in einem einzelnen Emittenten, vielleicht auch nicht zu hohe Risiken in einem Sektor zu haben. Da gibt es diverse Stellschrauben, die man ja als aktiver Manager einsetzen kann, um den Kunden, um den Investoren wirklich ein schönes Chance-Risikoprofil am Ende des Tages bieten zu können.
Und jetzt gehe ich nochmal zurück, Herr Pfeil, zu der Frage eingangs, ne? Also, dass wir gesagt haben, als wir gefragt wurden, welche Einzelanleihe soll ich kaufen? Und Sie haben es jetzt gerade so schön beschrieben, Herr Pfeil. die unterschiedlichen Arten von Anleihen in einem Fonds zusammenzufassen. Und jeder Fondsmanager, der sollte zumindest so sein, der sich in dieser Anlageklasse bewegt, sollte auch auf dem Gebiet eine Expertise haben. Aber die Expertise für den High-Yield-Bereich ist vielleicht eine völlig andere, als wenn ich mich irgendwo mit Anleihen in Investment-Grade befasse. Das heißt, auch die Fondsmanager sind jetzt nicht komplett über den gesamten Markt aktiv. Und deshalb, wenn Leute, die sich den ganzen Tag mit sowas befassen, das auch noch differenzieren, spätestens dann sollte ja der Anleger darüber nachdenken, ob er überhaupt dazu in der Lage ist, zu differenzieren, und sollte das deshalb den Profis unterlassen. Und sollte eher nicht selektieren, ob er eine Einzelanleihe kauft, sondern ob er einen Fonds kauft, im Endeffekt auch einen Manager kauft, dem er die Expertise dazu traut, oder?
Würde ich definitiv unterstreichen, denn man darf nicht vergessen, unser Job, und ich bin ja auch Fondsmanager, das ist in erster Linie Arbeit. Also Sie müssen die Unternehmen analysieren, Sie müssen natürlich die Geschäftsmodelle verstehen, Sie müssen mit dem Management sprechen. Und das ist, je schlechter die Kreditqualitäten sind, desto mehr Arbeit muss man gefühlt ja auch dort reinstecken. Und Sie haben natürlich vollkommen recht. Ein Fondsmanager muss jede seiner Position in- und auswendig kennen. Wo sind die Chancen? Wo sind die Risiken? Die Risiken sind ja das alles Entscheidende. Wo könnte es reinregnen? Was darf nicht passieren? Und ja, man gefühlt muss man mich doch auch um 2 Uhr nachts aus dem Bett klingeln können, und ich muss ihn zu allen Positionen etwas sagen können. Und man muss da schon tief in der Materie sein, um die Zusammenhänge zu verstehen. Und ja, wie gesagt, was anderes ist es bei einer deutschen Staatsanleihe, wenn da jemand sagt, ich kaufe mir eine 5-jährige oder eine 2-jährige oder eine 10-jährige deutsche Staatsanleihe, habe ich ja gar kein Problem damit. Wenn die Laufzeit zum Anlagehorizont passt, würde ich sagen, das kann man sicherlich so vertreten. Aber alles, was in den riskanteren Bereich geht, glaube ich schon, dass das sinnvoll ist, das einem Profi zu überlassen. Beziehungsweise im Umkehrschluss muss man sagen, wenn man selbst die Entscheidung treffen möchte und fällen möchte, dann muss ich da aber auch sehr viel Arbeit reinstecken. Ich muss verstehen, was ich da reinkaufe, und ich muss verstehen, insbesondere, was ich für Risiken dort reinkaufe. Und die Zeit muss man natürlich haben, wenn man das nicht hauptberuflich macht, das nebenher. Das ist halt eine Herausforderung. Und wenn man sich mit dem Thema vielleicht zeitlich nicht so intensiv beschäftigen kann oder sich nicht damit beschäftigen möchte, glaube ich, ist die Fondslösung schon eine sehr empfehlenswerte Anlageform.
Arbeit, Herr Pfeil, genau das ist das. Es gehört eine Menge Arbeit dazu. Und ich wiederhole mich da vielleicht, aber alleine von Gesprächen am Stammtisch und im Freundeskreis eignet man sich nicht das Wissen für einen vernünftigen Kapitalaufbau an. Auch im Anlagenbereich, im Anleihenbereich, es ist bei den Aktien, ist es ähnlich. Es gehört eine Menge Arbeit dazu, es gehört Wissen dazu, und es gibt nur 2 Möglichkeiten. Entweder ich bilde mich auf diesem Gebiet extrem selbst weiter, dafür hat man aber in der Regel nicht die Zeit, oder ich gebe mich in die Hände eines Beraters oder eines Profis, ob das jetzt der Berater ist. Je mehr ich vom Prinzip her im Wissen vordringe, dann kann ich vielleicht auch die Selektion vornehmen und kann mir meine Fonds auch selber aussuchen, wenn ich da im Stoff stehe, weil ja allein der Fonds, auch den muss man verstehen, wenn man sich den ins Portfolio holt. Weil nur wenn man versteht, was man kauft, kann man auch in Situationen, wo vielleicht Kurse mal zurückkommen, auch richtig reagieren. Und das ist ja aus meiner Sicht einer der häufigsten Fehler, der passiert, dass man als unerfahrener Anleger viel zu häufig auf Kursausschläge reagiert. Wobei gegen die Gewinnmitnahme in der Regel nichts zu sagen ist, aber die Panik setzt ja meistens genau in der Gegenrichtung ein.
Das stimmt. Und das sind eigentlich, und jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, wenn ich jetzt sage, das sind die schönsten
Sie dürfen alles sagen, Herr Pfeil.
Vielen, vielen Dank. Also wenn richtig Schwankungen im Markt sind, das sind manchmal fantastische Möglichkeiten, Anleihen zu kaufen oder Investitionen allgemein zu tätigen. Exakt das, was Sie sagen. Viele Investoren sind so, bald es etwas rumpeliger wird an den Börsen, ja, werden dann nervös und schmeißen manchmal Positionen raus, egal zu welchem Preis. Und das ist natürlich, ja, das unheimlich attraktiv und interessant für uns, wenn man da manchmal auf Schnäppchenjagd gehen kann, sag ich mal. Also wenn Sie dort gefühlt gleiche Risiken reinkaufen können zu einer ganz anderen Prämie, also weil sie plötzlich viel, viel höhere Renditen oder auch Risikoaufschläge bekommen. Das kann sehr, sehr interessant sein. Und das ist das Schöne, auch ein aktiver Manager hat die Möglichkeit, auch antizyklisch zu agieren. Das heißt, auch mal Positionen zu kaufen, wenn es mal da draußen regnet. Und Sie haben es auch so schön gesagt, Gewinnmitnahmen sind ja auch nichts Verwerfliches, dass wenn eine Position sehr gut gelaufen ist, dann die Position auch mal zu verkaufen. Die meisten Investoren ticken ja zyklisch, also im Kaufen im Zweifelsfall das, was schon gut gelaufen ist, und Verkaufen das, was gefallen ist. Und das ist nochmal ja ein Plädoyer für den aktiven Ansatz, wirklich auch immer sich kritisch zu hinterfragen, ja, Moment, warum ist das denn jetzt gefallen, die Position? Was ist die Erwartung nach vorne raus? Und muss ich jetzt verkaufen, nur weil alle anderen auch verkaufen? Oder sind das Chancen? Eben dieser antizyklische Ansatz, glaube ich, ist auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Komponente.
Herr Peil, Antizykliker sind wir in der Theorie alle. Ne? Also wenn ich mich mit Anlegern unterhalte, also natürlich antizyklisch kaufe, wenn es billig ist, kaufe, wenn die Kanonen donnern, das wissen die alle. Wenn aber dann im Depot das Zwiebelleder auftaucht, was einem die Tränen in die Augen treibt, weil das Zwischenergebnis nicht so toll ist, dann wird es dann langsam unruhig. Und jetzt kommt aber was ganz Entscheidendes. Ja, es gibt in solchen Situationen Möglichkeiten nachzukaufen, aber auch hier muss man dann wieder differenzieren. Ich möchte es mal mit einem Pferd vergleichen, was auf dem Langzeitritt ist. Da muss man dann gucken, ist das Pferd wirklich nur erschöpft oder ist der Gaul tot? Und den toten Gaul zu kaufen macht auch keinen Sinn. Ich gehe jetzt mal ganz kurz raus aus der Anleihe. Das typische Beispiel für mich war Wirecard. Wir haben ein DAX-Unternehmen gehabt, was offenkundig gute Kaufgelegenheiten geboten hat. Und viele haben gesagt, ein DAX-Unternehmen durch so viele Instanzen geprüft, was soll passieren? Aber der Gaul war längst tot. Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt. Man sollte es dem Profi unterlassen und auch bei den Profis differenzieren und schauen. Ich muss mal sagen, ein Fondsmanager, der zum Schluss noch Wirecard im Depot hatte, das ist für mich nicht unbedingt eine vertrauensbildende Maßnahme.
Unbedingt. Und vielleicht auch, um das nochmal zu verdeutlichen, antizyklisch heißt natürlich nicht alles nur blind zu kaufen, was billig aussieht, sondern Sie haben natürlich vollkommen recht. Man muss sich immer hinterfragen, woher rührt denn diese Korrekturen, insbesondere denn, wenn wir von Rückgängen ja sprechen, ist es tatsächlich etwas, wo der gesamte Markt unter Druck gekommen ist? Manchmal ist es auch so, dass ein Sektor unter Druck kommt, nur weil ein Emittent Probleme hat, wird das projiziert auf die Konkurrenzunternehmen. Oftmals ist das ja sogar denn eine Chance für Konkurrenzunternehmen. Also ganz wichtig, ich glaube, das ist aber immer ein guter Ratgeber. Man muss ja zu jeder Sekunde seine Position kritisch im Blick haben. Und klar, wenn man eine Position hat, die gerade runterkommt, muss man die natürlich immer doppelt und dreifach kritisch überprüfen, was der Grund letztendlich ist. Und auf keinen Fall möchte ich auch so verstanden werden, antizyklisch bietet oftmals fantastische Möglichkeiten, aber das soll natürlich nicht heißen, oh, da ist irgendwas gefallen, auch das kaufe ich mir mal rein. Das ist natürlich definitiv zu kurz gesprungen. Und oftmals zeichnen sich ja auch schon Fehlentwicklungen ab, dass war bei Wirecard ja jetzt auch nicht von jetzt auf gleich und bei anderen Unternehmen ja auch nicht. Manchmal ist das tatsächlich, fährt man komplett gegen eine Wand und vorher hat sich gar nichts abgezeichnet. Aber oftmals ist das ja so schon ein schleichender Prozess über im Zweifelsfall mehrere Wochen oder Monate. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man dort immer wachsam bleibt, weil manchmal ist es schon ein Warnsignal, dass man etwas auf relativer Basis vergleicht. Und man kann sich das vielleicht so vorstellen, ein ganz toller Markt, alles geht nach oben, nur ein Wert verändert sich gar nicht, tritt einfach auf der Stelle. Und da kann man natürlich sagen, oh ja, tritt auf der Stelle, hat nichts verloren, scheint ja nicht so schlecht zu sein. Aber ich glaube, das ist schon der falsche Ansatz. Da muss man schon hellhörig werden, warum kann der Wert denn mit den anderen nicht mitlaufen? Also es geht wirklich auch viel darum, immer Vergleiche zu ziehen und nicht nur ein Unternehmen oder ein Emittent isoliert zu betrachten, sondern immer im Gesamtkontext, wie verhält er sich auch zu den Wettbewerbern in der gleichen Branche und. Also oftmals sieht man dann schon rechtzeitig Warnsignale und da ist es dann natürlich auch wichtig, rechtzeitig aus den Positionen auszusteigen.
Ganz gefährlich, Herr Pfeil, in solchen Situationen sind da noch Geheimtipps. Das ist so, das hört man auch immer wieder, wenn ich mich mit Anlegern teilweise unterhalte, die haben dann irgendwo etwas gehört. Das muss ja noch nicht mal falsch sein. Aber man kann zu 99,9% davon ausgehen, dass die Information, die Maxchen Müller am Stammtisch unter dem Siegel der Verschwiegenheit bekommen hat, längst in den Märkten eingepreist ist.
Das ist meistens tatsächlich so. Ich bin gar kein Freund davon, aber ich weiß natürlich auch, dass das so etwas oder ganz heiße Tipps oftmals diskutiert werden, ja auch in Foren oder auch im Freundeskreis. Ja, letztendlich muss da natürlich jeder selbst entscheiden, wie er damit umgeht, aber Sie haben recht, dass da so heiße Tipps so herumgereicht werden, wo man so unfassbar reich mit werden kann, puh, das ist tatsächlich eher die Ausnahme und oftmals sprechen wir da ja auch von, die heißen Tipps sind oftmals ja auch kleine Unternehmen mit einer kleinen Marktkapitalisierung.
Oh ja.
Das ist ein dünnes Eis. Ich werde sowieso ja mal allergisch, was Sie sagen, so sogenannte Insider-Informationen, auf sowas dürfen wir ja gar nicht handeln beruflich und das ist, glaube ich, auch gut so. Und ich würde privat davon tatsächlich auch die Finger lassen. Lieber, also wenn, muss ich das Geschäftsmodell auch komplett verstehen und nur etwas zu kaufen, weil irgendwie ein Bekannter gesagt hat, boah, das ist eine Riesengeschichte und ein ganz, ganz heißes Eisen. Da ist die Erfolgswahrscheinlichkeit, glaube ich, sehr, sehr überschaubar und das Risiko ist hoch, dass man sich da die Finger verbrennt. Also ich halte halt gar nichts davon, mein Geld, ich meine, jeder muss sich das Geld ja irgendwo auch hart erarbeiten und investiere ich das denn in irgendeine wilde Idee, ohne dass ich genau weiß, was dahinter steckt, davon halte ich halt gar nichts. Das ist wahrscheinlich auch eine Berufskrankheit, also so dürfte ich auch nie vorgehen, aber das ist auch schon mit hohen Risiken verbunden tatsächlich.
Zu Foren zum Thema Finanzen habe ich ein sehr, sehr gespaltenes Verhältnis. Ich finde es auf der einen Seite recht gut, wenn sich die Leute mit Geld befassen, mit Anlageformen befassen, weil das ist ja genau das Mantra, was wir permanent predigen. Leute, befasst euch mit eurem Geld. Auf der anderen Seite werden dort oftmals langfristige Investments mit einem dermaßen kurzen Anlagehorizont betrachtet, wo ich immer wieder sage, hier werden Vergleiche mehr oder weniger zu einem linearen Zins gesucht oder es ist die Jagd nach der kurzfristigen Rendite, was langfristig in den seltensten Fällen gut geht. Und Sie haben es vorhin gesagt, oftmals geht es so um kleine Titel. Ne? Wenn wir dann so im Penny-Stock-Bereich, also alles, was unter einem Pfund, ich glaube daher, also unter einem britischen Pfund, ich glaube daher kam der Begriff Penny-Stock mal, also alles, was unter dieser Marke lag, im Cent-Bereich liegt, dann wird eine riesen Story aufgebaut und die stehen kurz vorm Durchbruch. Also diese Geschichte ist 100-mal durchgespielt. Und dafür gibt es eigentlich auch so ein ketzerisch aus meiner Sicht aber zutreffenden guten Satz: Willst du ans Geld vom Gesocks, verkaufe ich ihnen Penny Stocks.
Ja, definitiv. Und es gibt definitiv gute Foren, wo tatsächlich der Bildungscharakter im Vordergrund steht. Und so etwas finde ich hervorragend. Und ich habe tatsächlich auch Spaß an dem Format, auch wie wir uns jetzt unterhalten. Und ich würde auch in Schulen gehen. Ich finde auch schon in der Schule wird ja zu wenig Finanzwissen
vermittelt. Herr Pfeil, wenn ich Ihnen dazu mal was sagen darf, weil ich finde genau das Gleiche. Und daraufhin habe ich unserer aktuellen Bildungsministerin eine E-Mail geschrieben. Ich habe dort eine Antwort bekommen, die war ernüchternd zusammengefasst. Ja, was interessiert mich diese ganze Kacke? Das ist irgendwo die Aufgabe. Also sie hat es sehr schön verpackt. Im Endeffekt hat sie mir freundlich gesagt, dass das Blödsinn ist.
Ja, und das ist, ja, da fragt man sich, warum, worauf werde ich vorbereitet? In der Schule, es sollte ja schon so sein, dass man sich auf das Leben danach in gewisser Weise auch ein bisschen vorbereitet wird. Und Finanzbildung, und wenn ich das auch so sehe, da kann man ja auch oftmals rechts und links falsch abbiegen. Und es ist vielleicht nicht das allerwichtigste Thema im Leben, aber es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und
da Herr Pfeil, vielleicht, weiß ich gerade, da möchte ich noch was dazu sagen. Vor allem auch im gesellschaftlichen Kontext. Wir schleppen ein demografisches Problem, was unsere Rente betrifft, mit uns rum. Das hat man jahrelang, hat unser heißgeliebter Bundesarbeitsminister Norbert Blüm in seinem breiten Hessisch gesagt, die Rente ist sicher. Nun wissen wir alle, dass die Rente nicht sicher ist. Also es heißt, es muss jeder irgendwo etwas tun. Wie kann er es tun? Indem er selber vorsorgt. Er kann sich auch zum Teil auf den Staat verlassen. Wir haben ja viele Diskussionen um die Aktienrente. Die einen finden es toll, die anderen finden es doof. Aber das ist im Leben nun mal immer so. Es gibt immer ein Für und Wider. Fakt ist eins, dass derjenige, der selber vorsorgt, definitiv nichts falsch macht. Und es hat sich noch nie ein Rentner beschwert, dass er zu viel Geld hatte. Und in diesem Kontext, dass die Leute in diese Richtung was tun müssen und vor allem die junge Generation was tun muss, wäre eine finanzielle Bildung normalerweise oberste Priorität. Und ich kann absolut nicht nachvollziehen, warum damit so stiefmütterlich umgegangen wird.
Laufen Sie absolut offene Türen bei mir ein. Und man kennt das ja, je länger der Zeitraum ist, in dem man ansparen kann. Und wir haben ja wieder Zins- und Zinseszinseffekt oder auch bei den Aktienperformance, was sich ja wirklich aufsummiert. Je früher man damit anfängt, desto besser. Und ja, wenn ich als Schüler irgendwie aus der Schule komme und gar nicht weiß, auf was man da achten muss, glaube ich, wäre das schon extrem hilfreich. Und Sie haben es angesprochen, die Rentenlücke oder Probleme, wie wir die Rentenbeiträge oder Rentenzahlungen stabilisieren können bei unserer demografischen Entwicklung. Das ist ja mit Ansage, dass wir da irgendwelche Baustellen in Zukunft haben. Und ich kann es ja verstehen, dass die Regierungen sich immer rumdrücken und sagen, oh Gott, in der Legislaturperiode, da kommen wir irgendwie noch durch. Aber das ist ja keine langfristige Lösung. Also von mir eine klare Unterstützung. Und ich habe da tatsächlich auch Freude dran, wenn ich irgendwo vielleicht einen kleinen Beitrag leisten kann, um da so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Ich wäre auch gern bereit, mich da weiter einzubringen.
Deswegen, Herr Pfeil, haben wir irgendwann mal mit diesem Podcast angefangen. Wir wollten damit im Ursprung, und das denke ich, haben wir in der ersten Staffel auch erklärt, wie ein sinnvoller Kapitalaufbau aussieht. Das mag für den einen oder anderen, der dann im Thema steht, profan sein, aber es ist ja entstanden aus dem, was ich und meine Kollegen in der Praxis erleben, dass halt der Wissensstand auf diesem Gebiet nicht sehr hoch ist. Und jetzt kann man sagen, ja, lasst die ihren Brei erzählen, aber Geldanlage ist kein Hexenwerk, aber es macht sich auch nicht komplett von allein. Und hier sich weiterzubilden ist definitiv nicht blöd. Und wenn man dazu nicht bereit ist, weil es muss einem auch Spaß machen, wobei ich der Meinung bin, der Spaß kommt, je mehr man in dem Thema drin ist, je mehr man sich dafür interessiert, je mehr man vor allen Dingen versteht, dann kommt auch der Spaß bei diesem Thema. Der Einstieg ist mit Sicherheit nicht einfach. Wir haben es ja in der letzten gemeinsamen Folge, Herr Pfeil, besprochen. Alleine die Begrifflichkeiten, die es im Anleihenbereich gibt. Ne, das ist ja für den Laien, der da dann irgendwo vor 80 die Börsennachrichten vor der Tagesschau anguckt, dem Laien haut es ja da einen Vogel hinaus. Der versteht doch die Hälfte schon von den Begrifflichkeiten her nicht.
Ja, und allein deswegen ist es ja schon wichtig, dass man da darüber spricht und dieses Wissen vermittelt. Ich glaube, viel mehr kann ich zu dem Punkt auch gar nicht sagen, als dass man das weiter vorantreiben sollte. Und deshalb bin ich da auch sehr gern wieder bei Ihnen zu Gast.
Herr Pfeil, verlassen wir das, was wir beide nicht ändern können, aber wir kämpfen zumindest dafür, dass sich's ändert. Ich denke, das Thema haben wir damit erschöpfend besprochen. Kommen wir mal wieder zu unserem Thema Anleihen an sich. Ich mache jetzt mal einen ganz großen Sprung. Es gibt jetzt im Bereich mit Anleihen, im Zusammenhang mit Anleihenfonds auch wieder Begrifflichkeiten, Duration. Da tut man sich selbst als Profi teilweise schwer, Duration richtig zu erklären. Kann man den Begriff Duration einfach erklären?
Ich versuche es zumindest mal. Ganz einfach ist es tatsächlich nicht. Die Duration gibt ja die Bindungsdauer des angelegten Kapitals an. Und jetzt könnte man sagen, ja, Moment, Bindungsdauer, das ist doch einfach die Laufzeit und zum Laufzeitende bekomme ich das Kapital wieder. Nein, das ist nicht ganz richtig, weil ich zwischendrin ja auch schon Zahlungen bekomme. In der Regel sind es ja Couponzahlungen und das führt dazu, das wird natürlich ja zeitgewichtet berücksichtigt. Das führt dazu natürlich, dass in der Regel die Duration niedriger ist als die Laufzeit der Anleihe. Also die Zahlen wären nur identisch, wenn man kein Coupon in der Zeit, während der Laufzeit bekommen würde. Also Bindungsdauer ganz, ganz wichtig und die Duration beschreibt das Kursrisiko einer Anleihe. Ich hatte ja relativ zu Beginn gesagt, dass man bei längeren Laufzeiten irgendwo einen größeren Hebel hat und das wird durch die Duration oder man bezeichnet das auch als Modified Duration, also gut, es wird ja eh alles mittlerweile Englisch ausgesprochen, aber das beschreibt, wie gesagt, das Kursrisiko einer Anleihe und da muss man sagen, allgemein, je höher die Duration einer Anleihe, desto stärker verändert sich der Wert der Anleihe. Und Sie hatten so schön ja gesagt, wenn der Zins steigt, fällt der Kurs und umgekehrt. Also muss man sagen, wenn ich eine hohe Duration habe und die Zinsen steigen, dann habe ich höhere Kursverluste. Ich hoffe, dass das so ein bisschen das erklärt und dass man mit dem Begriff Duration damit hoffentlich etwas anfangen kann und dass das jetzt nicht zu kompliziert erklärt war.
Jetzt muss ich aufpassen, dass ich es versuche, mal richtig zusammenzufassen und es ganz, ganz einfach runterbrechen könnte man jetzt sagen, in Zeitregeln nie. Niedriger Zinsen kürzere Durationen wählen und in Zeiten hoher Zinsen längere?
Ja, das geht schon in die richtige Richtung, wobei natürlich ganz entscheidend ist die Bewegung, die jetzt vor uns steht. Denn sagen wir mal, wir haben ein hohes Zinsniveau und dann sagen Sie jetzt, ja, hohes Zinsniveau, höhere Duration, das ist durchaus ja die richtige Herangehensweise, aber hilft mir natürlich nicht, wenn wir von diesem hohen Zinsniveau jetzt nochmal deutlich weiter steigende Zinsen sehen, dann wird es uns natürlich treffen. Und im Umkehrschluss, wenn ich ein niedriges Zinsniveau habe, kann es durchaus vielleicht auch mal sinnvoll sein, längere Duration zu haben, weil die Renditen natürlich noch mal weiter durchsacken können. Insofern ist es nicht immer nur entscheidend, wie ist das Zinsniveau jetzt, hoch oder niedrig, sondern entscheidend ist natürlich von jetzt an betrachtet, wie entwickeln sich die Zinsen und die Renditen weiter. Und wir haben das ja jahrelang gesehen, dass die Renditen immer nur gefallen sind. Das hat sich eigentlich erst im letzten Jahr so richtig umgedreht. Und da war jedes Jahr wieder die Diskussion, das Zinsniveau ist ja schon relativ niedrig. Und trotzdem ging es noch mal eine Etage weiter runter in den Keller. Und ich konnte davon profitieren. Und jetzt ist es natürlich so, jetzt geht es in die andere Richtung. Und jetzt sind wir bei 10-jährigen deutschen Staatsanleihen plötzlich wieder bei knapp 3% in der Rendite, etwas drunter. Und da ist es natürlich wirklich wieder entscheidend, der Blick nach vorn. Und eigentlich, wenn man es richtig timen möchte, muss man sagen, wenn die Renditen fallen, dann möchte ich natürlich eine höhere Duration haben, weil ich dann einen höheren Hebel habe. Oder aber, wenn ich auch davon ausgehe, dass gar nichts am Markt passiert, dass das ganz, ganz stabil ist. Und Sie hatten es so schön am Anfang auch gesagt, eine normale Zinsstrukturkurve bedeutet ja, dass ich für längere Laufzeiten höhere Renditen bekomme als für kurze Laufzeiten. Und wenn ich sage, okay, es passiert, die Erwartungshaltung ist, es passiert gar nichts am Markt, dann macht es natürlich da auch Sinn, die längeren Laufzeiten reinzukaufen, weil ich da einfach eine höhere Rendite mir einkaufe.
Ja. Also ich denke, damit haben wir es relativ gut erklärt, aber auch, man merkt eben ganz so einfach, man kann es nicht ganz einfach runterbrechen, aber im Großen und Ganzen, wenn man das zumindest im Auge behält und natürlich, dass die Änderung auch, wenn man höhere Durationen hat, dass es trotzdem noch nach oben gehen kann, mal außen vor lässt, dann kann man sich schon ein bisschen dran orientieren, dass in Zeiten niedrigere Zinsen eine niedrigere Duration vielleicht sinnvoll ist, oder?
Ja, doch, das schon, aber ja, man muss halt immer auf die Besonderheiten ja auch mal genau hinweisen, aber das geht von der Tendenz in die richtige Richtung.
Herr Peil, und jetzt kommen wir zu einem Thema, was ich auch im Aktienfondsbereich schon mit dem einen oder anderen Kollegen von Ihnen besprochen habe. Wir haben ja seit 10 Jahren, viel länger ist es noch gar nicht, einen absoluten Hype im Bereich der passiven, also im Bereich der ETF. Und es gibt ja nun auch nicht nur ETF im Bereich von Aktien, sondern auch im Bereich von Anleihen. Würden Sie den ETF als probates Mittel für einen Normalanleger sehen? Also ich präferiere ja in allen Belangen eigentlich den aktiv gemanagten Stil, weil ich sage, es ist ja immer schön, die Argumente der Fensterpassiven, 80% der aktiv gemanagten Fonds schlagen ihre Indizes nicht, aber man kann ganz einfach dagegen halten, 100% der Passiven schlagen die Indizes auch nicht, ne?
Das stimmt. Und ja, ich bin da natürlich nicht ganz neutral und nicht ganz objektiv. Wie Sie wissen, ich bin ja ein aktiver Fondsmanager. Insofern kann das Plädoyer jetzt natürlich nur in Richtung aktiver Fonds ausfallen. Aber Sie haben vollkommen recht. Es gibt natürlich gewisse Statistiken, wo das der ein oder andere aktive Fondsmanager nicht schafft, den Vergleichsindex zu schlagen. Das ist vollkommen richtig. Aber auf der Anleihenseite kann man sich ja noch mal ein paar zusätzliche Fragen stellen, ob das so richtig ist, nur etwas passiv abzubilden. Das geht schon da los, wie werden denn diese Indizes, die abgebildet werden, wie werden die denn zusammengestellt? Oftmals gibt es Indizes, das ist so kapitalgewichtet. Also der Emittent, ganz salopp gesagt, der Emittent, der die meisten Schulden hat, hat das höchste Gewicht im Index. Und das ist vielleicht ja gerade das Unternehmen, das ich nicht haben möchte als Anleiheninvestor, weil da möchte ich natürlich eher vielleicht einen Bogen machen um Emittenten, die eine zu hohe Verschuldung haben. Also manchmal ist man dann ja gezwungen, Positionen reinzunehmen, ja, wo ich mir sage, nee, das ist ja genau das, was ich jetzt nicht haben möchte. Und als aktiver Manager, das Schöne ist ja, dass wir unseren Kopf nicht ausschalten. Und das ist jetzt gar nicht böse gemeint gegen ETFs, weil bei ETFs kaufen sie den Index. Und Ende der Durchsage damit ja. Wenn sich irgendwo etwas im Index bewegt, das machen sie 1:1 mit. Da hat man halt, aber manchmal das Problem ist bei den Aktien ja auch, dann gibt es eine Handvoll Tech-Titel, die den ganzen Index bewegen und das machen sie dann mit. Und vielleicht möchten sie aber da ein bisschen weniger Exposure haben. Und das gilt für die Anleihenseite auch genauso. Und wir haben eben über Duration gesprochen. Und dann ist ein Rentenindex hat vielleicht eine Duration von 6 oder 7 Jahren und da muss man sich doch die Frage stellen, ja, möchte ich das denn haben, wenn meine Erwartungshaltung jetzt ist, dass die Zinsen vielleicht noch ein bisschen weiter steigen, dann möchte ich doch gar nicht diese hohe Duration haben, sondern dann möchte ich mit einer deutlich niedrigeren Duration unterwegs sein. Und natürlich wird man als aktiver Fondsmanager natürlich auch immer mal daneben liegen. Das liegt in der Natur der Sache, aber ich glaube, das macht schon Sinn, dass man da eigenverantwortlich auch entscheidet und sagt, na, den Emittenten möchte ich aus den und den Gründen nicht haben. Oder was wir vorhin auch besprochen haben, wenn ein Titel oftmals zeichnet sich das ja schon ab, dass sich ein Titel irgendwie in Richtung Problemzone entwickelt. Und den möchte ich doch denn nicht haben. Und den möchte ich doch denn nicht nur drin haben, weil der im Index ist, sondern wenn ich dann sage, oh Moment, hier brennt etwas an, dann möchte ich den Titel verkaufen. Und daher finde ich das klar besser. Und ich habe viel, viel mehr Freude daran, wenn ich Entscheidungen treffen kann aus Überzeugung heraus und nicht nur, weil ein Titel im Index ist oder nicht.
Man muss es ja mal wirklich dann auch auf den Punkt nochmal bringen. Also wenn ein Titel im Index ist, dann ist der so lang drin, bis der Index wieder turnusmäßig neu sortiert ist. Ob das Unternehmen dann schon pleite ist oder nicht, spielt keine Rolle. Der ist drin. Also das heißt, im Falle zum Beispiel von Wirecard, das Geld ist definitiv weg. Das hat auch nicht nur ein anderer.
Korrekt. Und es ist wirklich ein Puzzlestück oder ein Mosaikstein mehr, wo ich sage, ja, der aktive Ansatz hat schon seine Daseinsberechtigung.
Ich bin definitiv flexibler und kann auf Marktsituationen besser reagieren. Wenn ich natürlich einen längeren Zeitraum habe, in dem von kleinen Rücksetzern abgesehen der Zug nur in eine Richtung fährt, fühle ich mich als Passagier wohl. Wie sieht's aber aus, wenn dann auf einmal der Richtungswechsel kommt?
Absolut. Und wir hatten vorhin ja auch schon so ein bisschen drüber gesprochen. Antizyklisch agieren kann ich in einem passiven Vehikel ja überhaupt nicht. Da bin ich einfach immer 100% im Index drin, im Guten wie im Schlechten. Und ja, das ist doch, muss doch auch unsere Aufgabe sein als aktiver Manager, in dem Ausmaße, wie es möglich ist, dass man wirklich auch antizyklisch agiert. Das heißt, wenn es vielleicht mal mehr Chancen gibt, dass man ein bisschen mehr Gas gibt und wenn es richtig gut gelaufen ist, dass man vielleicht mal Fuß vom Gaspedal ein bisschen runternimmt. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Aspekt, den man nicht ausblenden sollte.
Unterm Strich, es muss jeder im Endeffekt für sich selber entscheiden. Jeder muss da auch seine Erfahrungen machen. Erfahrungen sollten nicht unbedingt Geld kosten müssen, aber ganz ohne geht's nicht. Und die Geld gekostet haben, sind die meistens auch am nachhaltigsten sind und aus denen man am meisten lernt. Das ist manchmal nicht schön, aber so ist nun mal die Realität.
Das stimmt. Ja, ein paar Fehler muss man leider machen, aber es wäre natürlich schon schön, wenn man möglichst wenig Fehler macht. Und deshalb ist es auch so hilfreich, wenn man eine gescheite Anleitung an die Hand bekommt, dass sich da die Fehler hoffentlich in einem überschaubaren Rahmen abspielen.
Es geht nicht darum, Fehler auszuschließen, aber die Fehlerquote zu minimieren. Dabei hilft einem unter Umständen ein guter Berater oder wir versuchen das auch hier mit unserem Podcast, den einen oder anderen Tipp an die Hand zu geben, um eben die Fehlerquote zu minimieren, zu glauben, dass man irgendwann bei null Fehlern rauskommt. Den hat man vielleicht am Anfang, aber den wird man relativ früh aufgeben. Es sollte nur so sein, dass die richtigen Entscheidungen deutlich in der Mehrzahl gegenüber den Fehlentscheidungen liegen.
Genau so ist es. Ja, dass man keine Fehler macht, das ist illusorisch. Das definitiv. Aber ja, die Fehlerzahl sollte wirklich überschaubar bleiben. Die Mehrzahl der Entscheidungen sollte richtig sein. Und ja, vielleicht gehört der eine oder andere Schlag ins Wasser einfach auch mal dazu. Dann kann man sich umso mehr dran erfreuen, wenn etwas richtig gut läuft und in die richtige Richtung läuft. Und ja, die Mehrzahl der Entscheidungen sollte einfach richtig sein. Vollkommen korrekt.
Herr Peier, jetzt sind wir mit dem Thema Fonds, zumindest was mir an Fragen dazu eingefallen ist, beziehungsweise die mir gestellt wurden, fast durch. Aber natürlich kann ich Sie heute hier nicht entlassen, ohne einen kurzen Marktausblick von Ihnen. Wie schätzen Sie so die nächste Zeit an den Märkten, was Anleihen betrifft, ein?
Ja, also wir glauben, dass wir mehr oder weniger am Ende des Zinserhöhungszyklus stehen. Jetzt hat Herr Paul die Tür ja auch nochmal aufgemacht, dass vielleicht nochmal auf der Dezember-Sitzung etwas passieren könnte. Also vielleicht kommt da nochmal ein Zinsschritt, aber wir gehen eher davon aus, dass die Notenbanken jetzt erstmal zuwarten. Und ich glaube, das macht auch absolut Sinn, weil man darf ja nicht vergessen, ein Zinsschritt, bis er denn in der Realwirtschaft ankommt und wirkt, sagt man so, dauert 15 bis 18 Monate. Das heißt, jetzt fangen ja die ersten Zinsschritte aus dem letzten Jahr erst an zu wirken. Und ich glaube, da sind die Notenbanken auch ganz gut beraten, wenn man jetzt auch mal ein bisschen auf Sicht fährt und guckt, wie sich jetzt die Realwirtschaft auch entwickelt. Also wir erwarten da weniger Druck jetzt in Form von weiteren Zinserhöhungen. Man darf aber dann nicht glauben, dass wir jetzt sofort Zinssenkungen sehen. Für Amerika wird da vielleicht Ende nächsten Jahres schon etwas erwartet. Da könnte es vielleicht in die Richtung gehen, aber die Erwartungen sind sehr überschaubar. Also das dürfte nur sehr, sehr wenig zurückgehen im Zinsniveau. Zumindest ist das, was der Markt im Moment anzeigt. Und dann sehen wir auch gleichzeitig die Inflationszahlen. Die sind natürlich sehr, sehr wichtig für uns im Rentenbereich. Und da geht es ja jetzt auch ein bisschen zäher zurück. Wir haben uns natürlich von den Höchstständen deutlich entfernt, aber wir sind eben auch nicht auf den so niedrigen Niveaus, die wir zuvor gesehen haben. Insofern muss man da auch sagen, ja, es ist dann auch gerechtfertigt, dass wir etwas auf einem etwas höheren Zinsniveau verbleiben. Und was man nicht vergessen darf, wichtig auf den Märkten ist ja auch immer das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage. Und gerade wenn man sich das Segment der Staatsanleihen anschaut und die Staatshaushalte sich anschaut, und im Moment scheint es ja wieder modern zu sein, höhere Schulden zu fahren, die Verschuldungsgrade hochzufahren. Und wie können sich Staaten finanzieren? Na, indem sie Anleihen auf den Markt geben und gleichzeitig ja, ziehen sich die Käufer ein Stück weit zurück. Insofern glauben wir da, dass die Renditen jetzt nicht so schnell zurückkommen werden, dass wir uns erstmal auf den Niveaus bewegen, wo wir aktuell sind. Und natürlich, was wir schlichtweg nicht beurteilen können, was über allem natürlich schwebt, sind die geopolitischen Risiken. Und da hoffe ich inständig, es ist ja schon schlimm genug, was wir im Nahen Osten sehen und was wir auch nach wie vor ja in Osteuropa sehen. Da spricht im Moment zwar kaum noch einer drüber, aber dort sind ja auch immer noch Kämpfe im Gange. Die Hoffnung ist natürlich, dass die geopolitischen Risiken nicht weiter ausweiten. Es zündelt ja mehr als genug im Moment in der Welt. Und das wäre etwas, was natürlich alles überschatten könnte in die eine oder andere Richtung. Aber wenn man das mal ausblendet und sich dann so die Erwartung anschaut, Inflation und Wirtschaftswachstum, muss man ja auch sagen, wir sind in einer leichten Rezession in Europa und ja auch in Deutschland. Und da ist unsere Idee aber, dass wir da mehr oder weniger, vielleicht darf man das so formulieren, mit einem blauen Auge davon kommen. Ja, wir haben einen Rückgang, der ist allerdings jetzt nicht so stark ausgeprägt, dass hier alle Lichter ausgehen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Es ist zwar nicht schön, die Situation im Moment, aber auch nicht ganz, ganz so negativ. Und die USA scheinen ja offensichtlich die Rezession vermeiden zu können. Und von daher, ja, glauben wir, dass wir auf den Niveaus, auf denen wir uns im Moment bewegen, dass wir uns da jetzt in nächster Zeit erstmal bewegen werden.
Aber zumindest haben die etwas höheren Zinsen oder die jetzt wieder vorhandenen Zinsen eins. Es sind wieder Pfeile im Köcher, um dann in einer Rezession gegensteuern zu können, oder?
Definitiv. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Die Notenbanken haben damit wieder Pulver. Und das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Und die Erwartungshaltung, ja, ist ja auch da, dass da im nächsten Jahr, Ende nächsten Jahres, oder vielleicht auch den Anfang 25 sind wir dann ja schon, dass dann etwas in die Richtung passiert und dass die Notenbanken entsprechend auch wieder ein bisschen nachgeben können und wieder stimulieren können. Das ja war tatsächlich in diesem brutal Negativzinsumfeld nicht mehr möglich gewesen und hat ja auch wirklich diesen Anreiz für Fehlallokation geliefert, also dass wirklich dann Investoren in Risikoklassen gegangen sind, wo sie nicht hingehörten. Und jetzt, glaube ich, kann man wieder viel besser seine Gelder streuen und dort anlegen, wo man vom Risiko- oder Chance-Risikoprofil auch sich wohlfühlt und damit dort auch hingehört.
Herr Pfeil, ich denke, wir haben heute zum Thema Anleihen, Anleihenfonds wieder die eine oder andere Kerze in den dunklen Raum der Anleihen und Anleihenfonds gestellt und etwas mehr Licht reingebracht. An unsere Hörer, wenn es Fragen dazu gibt, wenn ihr etwas wissen wollt, bitte gerne an info@mythos-geldanlage.de oder auch auf Instagram. Es hat mir, ich wiederhole mich da gern, wie immer viel Spaß gemacht, mich mit Ihnen zu unterhalten, Herr Pfeil. Ich denke, jetzt, wir haben Ende Oktober, so habe ich mich auch in der letzten Podcast-Folge von Livio Apagaus von Quantex verabschiedet. Wir werden uns wahrscheinlich in Mannheim im Januar wiedersehen. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Rest des Jahres. Bleiben Sie gesund und ich hoffe, wir sehen uns in Mannheim.
Das gebe ich alles sehr, sehr gern zurück, Herr Heft. Das hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, dass ich dabei sein durfte. Ihnen alles Gute und bis demnächst.
Tschüss.
Tschüss.
Die in dieser Veröffentlichung getätigten Aussagen beruhen auf der individuellen Meinung und Erfahrung der hier handelnden Personen. Sie stellen keine Anlageberatung dar. Aussagen zukünftiger Entwicklungen an den Märkten betreffend sind die individuelle Meinung und Einschätzung der handelnden Personen. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot oder eine Empfehlung für den Kauf von Wertpapieren oder anderen Geldanlagen. Diese Veröffentlichung ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Angaben und Zahlen zu Weiterentwicklungen in der Vergangenheit sind kein Maßstab für zukünftige Entwicklungen von Investments aller Art.